Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem WC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 80 haben wir, somit ein kleines Jubiläum. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 28. Januar um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Ja, Guy, kleines Jubiläum, super Sache. Was sind denn heute die Themen?
Ja, heute für das kleine Jubiläum haben wir spannende Themen aufgearbeitet. In den News haben wir einen kurzen Beitrag zum ETH Deep Tech Summit. Dann haben wir das erste Closing des neuen VI Partner Funds und das Final Closing von B2B Fund 5 auf dem Programm. Dann gehen wir noch auf die Auswertung einer PitchBook-Studie ein, dass die Schweiz zu den führenden Nationen gehört, wenn man VC-Investments per Capita anschaut. Also sehr spannend. Im Hauptthema gehen wir auf den Waterfall beim Exit ein, das heißt, wie wird der Verkaufserlös aufgeteilt? Die Hörerfrage dreht sich um Zombie-VCs und zum Schluss beleuchten wir die spannendsten Transaktionen der Woche im Schweizer Ökosystem.
Ja, du warst diese Woche am Deep Tech Summit in Zürich. Fasse doch bitte deine wichtigsten Erkenntnisse kurz für uns zusammen.
Ja, gerne. Für mich war der Deep Tech Summit insgesamt extrem gut organisiert. Es waren über 1000 Teilnehmer da, 100 Spin-offs aus der ETH, EPFL, vom PSI und der EMPA, verteilt über mehrere Stockwerke im Hauptgebäude der ETH. Dafür ein großes Kompliment an die Organisatoren der ETH und der UBS. Es war wirklich sehr gut organisiert. Man konnte sich sehr gut austauschen. Es hatte für einmal wirklich ausreichend Stehtische für die Gespräche vorhanden. Auch inhaltlich war das Niveau sehr hoch, mit starken Stimmen wie der von Klaus Hommels, Fiona Murray vom NATO Innovation Fund und vielen anderen, die ihre Sicht darauf geteilt haben, wie Deep Tech Startups skalieren, wo Kapital wirklich Wirkung entfaltet und wohin sich die wichtigsten Technologietrends entwickeln. Gleichzeitig hat der Summit eindrücklich gezeigt, wie stark die Schweizer Deep Tech Pipeline aktuell ist. Es waren wirklich viele ETH und EPFL Spin-offs vor Ort, von AI und Robotics über Life Science bis hin zu Energy und Advanced Materials. Mit einigen konnte ich mich kürzer, mit anderen auch ein bisschen länger austauschen und die Gespräche mit den Gründerteams waren wirklich auffallend reif. Viele denken heute sehr früh über Industrialisierung, Skalierung und internationale Märkte nach, bereits kurz nach der Gründung. Da ist der Standard wirklich ganz klar viel höher als noch vor ein paar Jahren. Es geht nicht mehr darum, nur eine Technologie vom Labor irgendwo an einen ersten Kunden zu bringen, sondern die Teams, die machen ganz klare Aussagen zum Markt, haben LOIs, POCs oder auch erste Kunden und können auch überzeugend erklären, warum genau sie zu den Gewinnern gehören werden. Leider war ich nur einen Tag vor Ort, es war ja Montag und Dienstag, sonst hätte ich mich gerne noch deutlich tiefer mit mehr Teams ausgetauscht.
Ja, du warst ja auch der Investor-Soiree am Abend. Wie war hier die Stimmung?
Ja, das war auch ein guter Event. Der war bei der UBS an der Bahnhofstraße. Hier waren über 300 Investoren vor Ort. Lukas Reinhardt von der UBS hat mir gesagt, es wurden sogar extrem viele Investoren wieder ausgeladen, weil die Nachfrage viel zu groß war. Hier möchte ich hervorheben, das internationale Investoreninteresse war extrem groß. Auch an der Soiree waren sehr viele von ihnen mit dabei. Natürlich von der Schweiz her waren alle VCs, die Rang und Namen haben, vor Ort. Ich habe mich mit ihnen ausgetauscht, aber natürlich ganz gezielt auch mit den internationalen VCs, darunter auch das Family Office, die 11Z von Dieter Schwarz, der Lidl-Gründer, der die ETH auch maßgeblich unterstützt. Sie wollen auch viel mehr in der Schweiz machen und es ist jetzt ein ganz ausdrücklich unseren Schweizer Ansatz, wenn man den so nennen will, viel Tech-Tiefe und kein Hochstapeln. Das sei sogar in Deutschland mittlerweile ein bisschen zu einem Trend geworden, das Hochstapeln. Dann war Atlantic Labs, Joint Capital und viele weitere, mit denen ich mich kurz unterhalten und vernetzen konnte. Insgesamt hat es mir ganz klar aufgezeigt, der Zugang zum Schweizer Deep-Tech-Ökosystem wird international extrem stark gesucht und deshalb ist es für uns wichtig, hier lokal tief verankert zu bleiben und sich gleichzeitig international zu vernetzen, damit man die Investoren dann auch poolen kann. Sonst noch die Investorenstimmung ja, war fast überraschend positiv, aber auch einige aus, gerade aus dem Schweizer Umfeld, die haben sich sehr kritisch auch über die Entwicklung der Bewertungen von Deep Tech Firmen in der Early Stage beklagt und gesagt, hey, wenn das so weitergeht, dann können wir fast nicht mehr investieren. Also das ist sicherlich ein kritischer Punkt, den wir hier ja auch ab und zu diskutieren und uns sehr viel darüber austauschen. Und noch ein letzter Punkt zum Deep Tech Summit und der Investor Soiree, der ist in eigener Sache, in Sache Burn Rate. Viele, mit denen, die ich mich ausgetauscht habe, die hören sehr regelmäßig rein. Startups sowie Investoren, vielen Dank fürs Reinhören und die vielen positiven Feedbacks, das hat mich sehr gefreut.
Ja, vielleicht noch ein Punkt, du hast es erwähnt, oder die Bewertungen. Ich hatte gestern Abend ein Dinner mit einer amerikanischen Investorin, die in London lebt, die war auch am WEF eingeladen bei diversen Events und war auch an diesem Deep Tech Summit, by the way, und sie hat das sogar bestätigt, sie hat gesagt, die Bewertungen in der Schweiz seien viel zu hoch, das war ihre Aussage. Und das ist schon, finde ich, bemerkenswert. Ich meine, wir sehen im Moment ja viele Sachen, wir stehen vor unseren ersten Investments bei Koyo und vieles können wir einfach nicht machen, weil das geht auf keine Kuhhaut, oder? Was da verlangt wird, oder? Und ich komme ja ursprünglich, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht, ich habe ja nach dem Studium, habe ich ja bei einer Bewertungsfirma gearbeitet, beziehungsweise die auch mitgegründet und habe mich von morgens bis abends um das Thema Bewertung von IP gekümmert und ich schaue das halt sehr, sehr kritisch an, oder? Und wenn ich dann Startups sehe, die mit null Umsatz, von null Recurring Umsatz, es würde ja noch passen, wenn sie ein bisschen Umsatz machen würden, dann einfach dann eine 60-Millionen-Bewertung abrufen, dann ist das einfach rein VC-mathematisch, das ist einfach fast nicht möglich, da rein zu investieren. Außer, die machen ein Kingmaking, sprich, da gibt es Investoren, die sich für so viel Investment committen, dass man dann eigentlich diese Startups wirklich zu Branchenleadern pusht, dass sie dann eigentlich fast keine andere Möglichkeit haben, quasi als erfolgreich zu sein. Und das gibt es tatsächlich. Ich habe vor kurzem mit einer Gründerin eines bekannten Schweizer Startups mich unterhalten und die hat auch gesagt, schau mal, wenn ich heute die Zahlen anschaue, die wir heute realisieren, recurring, und du hättest mich vor 2 Jahren gefragt, ob das realistisch sei, ich hätte gesagt, never ever. Und das zeigt eben halt schon, wenn du die richtigen Investoren hast und die sehen, da gibt es viel Potenzial und die machen dich dann eigentlich zu einem Top-Startup, dann kann diese Bewertung eben doch schon auch gerechtfertigt sein, oder? Das heißt, für uns ist die Sache somit natürlich nicht einfacher geworden. Also wir müssen einfach überlegen, was ist die Absorptionsfähigkeit eines Marktes, also besteht da noch Möglichkeit, dass sich der Markt entwickelt und das entsprechende Startup muss dann eigentlich unter den Winnern sein. Und diese Einschätzung vorzunehmen, die ist wahrscheinlich unmöglich, nicht unmöglich, aber sehr anspruchsvoll. Und diese Herausforderung, die stellen wir uns natürlich sehr, sehr gerne und sind gespannt, wie sich der Markt und auch die Investments weiterentwickeln werden. Gut, kommen wir zu den News der Woche. Und zwar starten wir in der Schweiz. Wir hatten das Closing von 2 Fonds und 300 Millionen neuen Kapital, wobei man sagen muss, der eine Fonds ist ja noch nicht ganz geclosed, also Final Closing. B2 Venture hat diese Woche den Final Close seines Fonds Nummer 5 bei 150 Millionen Euro kommuniziert. Das ist der größte Fonds in der 25-jährigen Geschichte von B2 Ventures. Schon verrückt, die sind schon 25-jährig, das muss man sich auch mal vorstellen, oder? Das ist wirklich außerordentlich stark. Der Fokus liegt klar auf Pre-Seed und Seed. Man ist eher industrieagnostisch unterwegs mit rund 35 Investments in ganz Europa. B2 Venture bringt dabei sein bekanntes Modell ein, aktives Netzwerk von über 350 Angels, die da mit dabei sind. Viele davon sind erfolgreiche Gründerinnen und Gründer aus früheren Fonds. Dann zweitens hatten wir VIA Partners, die haben das First Closing eines neuen 150 Millionen Fonds bekannt gegeben. Wichtig, es ist das First Closing, nicht das Final Close. Also VIA Partners ist stärker in der Early Growth und Series A Phase positioniert, so wie wir Koyo, mit Fokus auf Tech und Healthcare. Auch hier sehen wir ein starkes Commitment von bestehenden LPs, ein klares Vertrauenssignal in einem Markt, ja, in dem Fundraising alles andere als trivial ist. Das haben wir ja bei Koyo auch gesehen. Wenn man jetzt diese beiden Fonds zusammen anschaut, sieht man sehr schön, Kapital fließt weiterhin, aber sehr, sehr gezielt. Das war auch unsere Vorhersage in den Predictions für dieses Jahr. Jetzt bei B2Venture ist man schon sehr weit. Bei Via Partner muss man natürlich das Final Closing nochmal hinkriegen. Da bin ich überzeugt, dass sie das schaffen werden. Wir haben zwei Fonds, wir haben zwei unterschiedliche Phasen, wo die rein investieren. Wir haben zwei unterschiedliche Investmentthesen, aber eine gemeine Botschaft an den Markt. Und das finde ich schon jetzt eben sehr, sehr wichtig. Ja, Guy, wenn man B2Venture Fonds 5 und den neuen VI Partner Fonds nebeneinander legt, du hast ja das für uns gemacht, was sagt dir das über den aktuellen Zustand des VC-Marktes in der Schweiz und in Europa?
Ja, für mich zeigt es ein ziemlich klares Bild. VC ist nicht zurück im Hype-Modus, den wir im 2020 und 2021er Jahren gehabt haben, sondern ja, doch zurück eher bei den Alteingesessenen, den Profis, den ja, Investoren, die mehrere Fonds aufgelegt haben und auf einen gewissen Track Record zurückschauen können. B2Venture zeigt, dass Early Stage weiterhin funktioniert, wenn man Dealflow, Track Record und Differenzierung hat. In ihrem Fall ja, ist für mich klar, das ist das Angel-Netzwerk, das sie haben und die hohe Investmentsfrequenz, die sie tätigen. Dann bei VI Partners ist es wiederum ein bisschen anders. Da zeigt auch, dass Series A wirklich finanzierbar bleibt, wenn Investoren Vertrauen in die Selektion und die Portfoliobegleitung und die Portfoliothese des VCs haben. Wichtig dabei ist es, das sind keine opportunistischen Fonds, sondern beides Investoren mit langer Historie. LP setzen aktuell auf diese Erfahrung und auf den Track Record und nicht auf Experimente. Hey, ich raise jetzt mal einen neuen VC-Fonds, komm, investier doch mal. Und genau deshalb eben mit dem Track Record bekommen diese Fonds diese Capital Commitments. Beide Fonds konnten überdies eben auch im letzten Jahr mit großen Exits auch einiges an Kapital an ihre LPs ausschütten, wenn sie das dann auch ausgeschüttet haben. Sie waren bei Nexthink und Araris, den Unicorns dabei. Und da bin ich überzeugt, das hat auf jeden Fall extrem geholfen, einen starken Rückenwind gegeben für die ja, Funds im Raising. Max, was bedeutet das aus deiner Sicht für Gründer? Ist es eher eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht?
Das ist fast eine rhetorische Frage. Ja, es ist sicherlich eine gute Nachricht für die richtigen Gründer. Was wir sehen, ja, es ist eine klare Phasierung. Also Pre-Seed und Seed werden von Fonds wie B2Ventures eben adressiert. Und dann haben wir eben auch Fonds, die ein bisschen später sind. Das ist positiv für die Schweiz, weil wir hatten ja sehr lange das Problem, dass sehr viele Fonds nur Pre-Seed gemacht haben und das verlagert sich jetzt wieder ein bisschen nach hinten. Das schafft auch Planbarkeit für Gründer, die eben sauber durch die Phasen wachsen wollen, haben sie jetzt in der Schweiz diverse Möglichkeiten und müssen dann nicht gleich zu angelsächsischen oder internationalen VCs sich orientieren. Ja, gleichzeitig ist es eben schon auch anspruchsvoller geworden. Kapital ist zwar da, aber es geht vor allem an Teams mit Substanz. Man erwartet viel Technologietiefe, man erwartet Execution-Fähigkeit, glaubwürdige Skalierung. Also die Zeit der breiten Streuung ist, glaube ich, vorbei. Also Spray and Pray, wie wir das noch gesehen haben, 2018 bis 2022, das, glaube ich, gehört definitiv der Vergangenheit an. Also mein Fazit ist klar, wir sind in einer Flight-to-Quality-Phase des VC-Marktes und diese zwei Fonds sind ein ziemlich gutes Spiegelbild davon. Kommen wir zu einer weiteren News, die für die Schweiz bemerkenswert ist. Neue Auswertungen von PitchBook. Das ist eine Firma, die gehört zu Morningstar, der Analystenfirma. Zeigen, wenn man VC Capital per Capita, also pro Kopf betrachtet, gehört die Schweiz weltweit zur absoluten Spitzengruppe. Das wird eigentlich auch niemals thematisiert, deshalb nehmen wir das heute auf. Zum Vergleich, die USA liegen 2025 laut PitchBook bei rund 104 US-Dollar VC Investments pro Einwohner, Einwohnerin, getrieben von AI-Megadeals wie OpenAI oder Anthropic, die das Ganze natürlich boosten. Singapur folgt mit rund 76 Dollar pro Kopf auf Rang 2. Und genau hier wird es eben spannend. Die Schweiz liegt in derselben Liga. Je nach Abgrenzung kommt sie auf hohe zweistellige Dollarbeträge wie sie pro Einwohner und rangiert damit unter den globalen Top-Ländern deutlich vor großen Märkten wie Deutschland, Frankreich oder Italien. Das Entscheidende hier, diese Zahlen entstehen nicht durch einzelne Megarunden, sondern eben durch eine kontinuierliche hohe Investitionsdichte in Bereichen wie Deep Tech, Life Science, Robotics oder eben AI. Für ein Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern ist das ein extrem starkes Signal. PitchBook zeigt zudem, Europa stellt inzwischen mehrere Länder in den globalen Top 10 beim VC-Funding pro Kopf und die Schweiz ist einer der stabilsten und qualitativ stärksten Vertreter. Also kurz gesagt, wenn man nicht nur auf Volumen, sondern auf Kapitalintensität pro Talent schaut, dann ist die Schweiz aktuell ganz vorne mit dabei. Und genau darüber möchte ich jetzt kurz mit dir sprechen. Was sagt dir das konkret? Also Schweiz auf Top-Niveau bei VC-Funding pro Kopf, trotz kleinem Markt.
Ja, ist natürlich eine super Ansage und eine doch aussagekräftige Indikation für den Schweizer Markt in meinen Augen. VC-Kapital pro Kopf zeigt, wo Kapital, Talent und Technologie wirklich zusammenkommen und die Schweiz liefert hier konstant ab, nicht nur punktuell, sondern strukturell. Du hast es erwähnt, das sind nicht einige Megarunden punktuell, sondern ganz viele Startups, die finanziert wurden, viele Ideen, wo Kapital reinfließt. Also es ist wirklich ein strukturelles Thema. Das erklärt auch, wieso die internationalen Investoren, die wir eben auch am Montag und Dienstag in der Schweiz hatten, zunehmend gezielt nach Schweizer Deals suchen, gerade im Deep Tech-Bereich, wo hier aktuell sehr viel abgeht.
Heißt das, dass die Schweiz langfristig eher Gewinner dieses reiferen VC-Marktes wird?
Ja, also ich bin davon überzeugt und natürlich mit ein bisschen Hoffnung darin auch. Aber ich meine, wir haben viele Signale, die wirklich dafür ausgerichtet sind oder darauf ausgerichtet sind. In einem Markt, in dem Kapital selektiver wird, zählen Stabilität, Forschungsqualität und Umsetzungsstärke. Der Pitchbook pro Kopf-Vergleich, der zeigt genau das. Die Schweiz ist klein, aber extrem effizient. Und das macht sie langfristig zu einem der attraktivsten VC-Standorte weltweit, in meinen Augen. Wir sollten aber gleichzeitig zum Anziehen von ausländischen Geldern auch versuchen, mehr inländisches Kapital via Fonds aus der Schweiz in unsere Ventures zu investieren. Das würde uns dann doch nochmal ein wenig mehr Stabilität ins Ökosystem bringen und uns viel resilienter gegenüber geopolitischen Schwankungen machen, die wir natürlich aktuell täglich wieder beobachten. Gleichzeitig würde auch die Wertschöpfung der VC-Dollars in der Schweiz stattfinden und ja, nicht im Ausland. Das wäre natürlich noch ein weiterer positiver Effekt.
Kommen wir zur dritten News. Und zwar ist mir ein Artikel aufgefallen, das Wall Street Journal schreibt, dass im KI-Markt wir eben gerade eine Verschiebung sehen, die man so bisher kaum kannte. VC, also Risikokapital, fließt nicht mehr nur in Produkte rein oder in Plattformen, sondern direkt in reine Forschung. Sogenannte Neolabs sind KI-Startups ohne Umsatz, oft ohne konkretes Produkt, teilweise sogar ohne Plan. Das ist schon noch spannend. Und das Narrative dahinter ist, viele Top-Forscher glauben, dass aktuelle KI-Modelle wie ChatGPT oder Claude technisch an Grenzen stoßen. Hypothese. Und der nächste große Durchbruch soll nicht durch mehr Daten oder mehr Rechenleistung kommen, sondern durch eine neue architektonische Idee. Und genau diese Forschung wird jetzt venture-finanziert mit Milliardenbewertungen. Also für Investoren ist das eine Wette auf extreme Ausgänge, kann man sagen. Wenn ein Lab den Durchbruch schafft, entsteht möglicherweise ein neues OpenAI mit enormer Marktmacht. Scheitert es, bleibt nichts außer verwandtem Kapital, also ziemlich binär. Das führt zu hohen Burn-Rates, brutalem Talentwettbewerb, das sehen wir auch, also kurzem wieder eine große Abwanderung von dem Startup von Murati, der ehemaligen CTO von OpenAI. Die sind wieder weggegangen, zurück zu OpenAI. Und eben eine Abwanderung von Forschern aus Wissenschaft in Startups. Das ist das Zweite, was man sieht. Also man sieht Bewegungen zwischen den Startups, die sich gegenseitig Entwickler abwerben. Aber was man eben auch sieht im Moment, dass viele Forscher aus der Wissenschaft von Unis eben jetzt selber ein Projekt starten oder in Startups gehen, oder? Aber das ist schon elementar zu verstehen. Also früher wusste man als Forscher, man muss zumindest die Idee mal exekuten. Wenn man Proof of Concept hat, dann findet man vielleicht Geld. Heute muss man eben das nicht mehr haben, sondern man ist einfach genial in einem Bereich und kann schon mal 100 Millionen raisen. Also die Frage ist, erleben wir hier die Geburt einer neuen Innovationsmaschine? Für mich ist es eher der Höhepunkt einer KI-Blase, wo eben die Hoffnung wichtiger ist als eben die reinen Geschäftsmodelle. Also die Frage ist, ist das jetzt visionäres VC oder ein Zeichen dafür, dass Kapital gerade jede, wirklich jede Disziplin verloren hat, Guy?
Ja, ich meine, wenn du dich erinnerst, was ich vorher gerade gesagt habe, in der Schweiz geht der Fokus gerade genau in die andere Richtung. Nicht einfach, wir haben was Cooles im Labor und wir werfen dir ein paar Millionen nach, sondern die Teams haben ganz konkrete Pläne, wie sie Kapital verwenden wollen und wie sie den Markt gewinnen wollen. Also es ist schon sehr visionär von den Amis, was sie hier jetzt machen. Das ist ja vor allem in Amerika, wo das geschieht. Eine große technologische Sprünge finden sie, dass sie halt selten aus klaren Roadmaps entstehen, sondern einfach vom TÜV. Und ja, das braucht effektiv einen Bruch mit dem klassischen VC. Wir sind vielleicht hier noch ein bisschen klassischer drauf. Wir wollen sehen, wo das hingeht, wofür das Kapital investiert wird. Und ja, ich finde schon, dass ohne Produkt, ohne Marktfeedback, ohne Zeitdruck, häufig dann auch mit sehr wenigen Rechten für die Investoren, da fehlt jede Kontrolle. Und ja, wenn der Durchbruch dann eben ausbleibt oder die Teams undiszipliniert sind, zwar Top-Forscher, aber lieber forschen als ein Produkt entwickeln, dann, wenn man mal was in der Hand hätte, ja, das ist ja schon ultra high risk und das ist eine Wette auf eine Trillion-Dollar-Company und das ist nicht mehr eine Wette auf eine, hey, wir schaffen Unicorn, weil da beginnen sie ja.
Ja, es gibt eben kein Fallback, oder? Also wenn das dann nicht funktioniert, die These funktioniert nicht, dann ist es eben, deshalb habe ich gesagt, highly binary sozusagen. Aber jetzt, du bist ja, wie wir wissen, ein Investor und weshalb akzeptieren jetzt Investoren Bewertungen in Milliardenhöhe, ohne Umsatz oder sogar ohne Produkt?
Ja, die Investoren, die das machen, die glauben stark daran, dass KI ein ganz krasser Winner-Takes-It-All oder Winner-Takes-It-Most-Markt ist. Und die haben jetzt Angst, dass sie einen Gewinn verpassen. Und diese Angst ist größer als die Angst vor Verlusten. Sie haben ja auch x Megafonds geraced in den letzten Jahren und haben sehr wahrscheinlich auch zu viel Kapital, das sie irgendwie deployen müssen. Und für Sie schauen das an, dass ein einziges erfolgreiches Lab dann das komplette Fondsportfolio rechtfertigt. Und das ist ja weniger Kalkulation als ein strategisches Absichern gegen Irrelevanz in dem Sinne.
Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Und zwar sprechen wir heute über einen Exit, der perfekt zeigt, wie weit sich private Bewertungen und Exit-Realität in den letzten Jahren auseinanderentwickelt haben. Brex wird für 5,15 Milliarden Dollar an Capital One verkauft. Halb Cash, halb Shares. Klingt erstmal nach sehr viel Kohle. Ja, und ist es nicht auch? Gleichzeitig liegt dieser Preis deutlich unter der letzten privaten Bewertung von über 12 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2022.
Ja, genau deshalb haben wir Brex aufgenommen. Das ist natürlich extrem spannend. Nicht, weil es jetzt irgendwie ein klassischer Misserfolg wäre, sondern weil es ein Paradebeispiel dafür ist, wie der Waterfall in der Praxis funktioniert. Der Waterfall heißt, wenn ein Exit stattfindet und Kapital verteilt wird, ja, bis wohin fällt das Kapital runter? In der Cap Table. Brex hat über die Jahre rund 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar an VC Capital aufgenommen. Unter anderem von Schwergewichten wie Kleiner Perkins, Ribbit Capital, Green Oaks, Tiger Global, TVC, Y Combinator und viel mehr.
Ja, bevor wir tiefer in den Brex-Exit einsteigen, müssen wir kurz erklären, was im Venture-Kontext überhaupt mit einem Waterfall gemeint ist. Der Waterfall beschreibt ganz simpel die Reihenfolge und Logik, nach der bei einem Exit das Geld verteilt wird. Also wer bekommt zuerst Geld, wer danach und wer am Ende vielleicht leer ausgeht.
Und entscheidend ist dabei nicht, wie hoch die letzte Bewertung war, sondern zu welchen Bedingungen investiert wurde. Frühe Investoren sitzen meist auf einfachen Stammanteilen oder ja in Klammern oder Anführungszeichen günstigen Vorzugsaktien einer ja, sehr niedrigen Kategorie, Series A Shares, Series B Shares, Series C Shares. Und spätere Investoren, die haben dann häufig sogenannte Liquidation Preferences, also vertraglich festgelegte Ansprüche, die ihnen im Exit zuerst ihr investiertes Kapital zusichern.
Ja, das bedeutet konkret, beim Verkauf eines Unternehmens fließt das Geld zuerst an jene Investoren, die solche Liquidpreffs haben, oft mindestens ihr das eingesetzte Kapital, sprich eine einfache Liquidpreff, manchmal aber auch ein Vielfaches davon. Ich habe auch schon Liquidpreffs von 4 gesehen. Erst wenn diese Ansprüche bedient sind, partizipieren die übrigen Gesellschafter proportional am Rest.
Ja, und der Waterfall erklärt deshalb, warum ein Exit unter der letzten Bewertung trotzdem kein Totalverlust sein muss oder nur das Kapital halb zurückgekommen ist. Und umgekehrt, warum ein scheinbar großer Exit für einzelne Investoren oder Mitarbeiter oder Gründer extrem enttäuschend ausfallen kann. Am Ende entscheidet nicht die Schlagzeile, sondern die Struktur der Cap Table oder in dem Sinne die Details im Shareholder Agreement, also im Aktionärbindungsvertrag, wie ausgezahlt wird und ob die Gründer schlussendlich auch noch etwas erhalten und die frühen Aktionäre oder nicht.
Ja, wenn man sich jetzt die Cap Table History anschaut, bei Breck sieht man sehr unterschiedliche Einstiegspreise. Y Combinator und frühe Investoren kamen zu Bewertungen rein, bei denen dieser Exit ein massiver Gewinn wäre, theoretisch. Green Oaks ist besonders interessant. Sie sind 2018 bei rund 1 Milliarde Bewertung eingestiegen und haben später zu deutlich höheren Preisen nachgelegt. Über alle Tranchen hinweg sollen sie am Ende circa einen 2x Return erzielen.
Ja, Green Oaks, ein Growth Fund, das klingt ja eigentlich noch solide, aber wenn man sich jetzt das anschaut, relativiert sich das doch dann relativ schnell, wenn man das mit den öffentlichen Märkten vergleicht. Der Nasdaq hat sich seit 2018, also dem ersten Investment von Green Oaks in Brex, ungefähr verdreifacht. Und für einen solchen Top-Tier-Growth-Fund ist ein 2x über 7-8 Jahre dann ja, doch nicht wirklich ein Ruhmesblatt, sondern eher Schadensbegrenzung.
Ja, noch härter trifft es die späten Investoren. Die Runde 2022, angeführt von TCV und Green Oaks, bewertete Brex mit über 12 Milliarden. Diese Investoren machen mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Multiple Return, aber, und das ist eben entscheidend, dann dank den Liquidprefs verlieren sie vermutlich kein Geld. Sie bekommen ihr Kapital zurück, teilweise mit einem kleinen Aufschlag.
Ja, und genau hier liegt der Kern. Der Exit ist kein Home Run, aber jetzt auch keine Katastrophe. Es ist ein sauber strukturiertes Safe Landing, wie man solche Exits nennt. Kapital kommt zurück, Mitarbeiteroptionen wurden sehr wahrscheinlich auch noch etwas nach unten angepasst, um nicht komplett unter Wasser zu sein. Und der Käufer, der zahlt nicht Fantasy Equity, sondern ja, mit Cash und liquiden Aktien.
Ja, für Gründer Pedro Franceschi ist es damit ein kontrolliertes Ende einer extrem ambitionierten Reise. Für das Ökosystem ist es vor allem eines, ein Reality-Check. Brex war lange auf Augenhöhe mit Ramp, einem vergleichbaren Unternehmen. Heute verkauft Brex, während Ramp zuletzt bei 32 Milliarden Dollar bewertet wurde. Das schmerzt nicht emotional, ist aber analytisch hochinteressant.
Ja. Brex zeigt eben sehr nüchtern auf, hohe private Bewertungen, die sind keine Garantie für hohe Exits. Der Waterfall entscheidet und nicht die Schlagzeile.
Ja, wenn man jetzt den Brex Waterfall nüchtern betrachtet, ist das aus Investorensicht ein gescheiterter Exit und ist das ein akzeptables Ergebnis, wenn du jetzt zusammenfasst?
Ja, es kommt natürlich ganz darauf an, in welcher Phase der Investor investiert hat. Für frühe Investoren, da sollte eigentlich doch noch eine sehr gute Upside drin gelegen haben. Und für die späten Investoren, ja, abgesehen eben jetzt von den letzten Investoren, die da ab 1 Milliarde plus investiert haben, da wird es ein akzeptables Ereignis gewesen sein. Und für die ja, allerletzten ist es ja, ein Ereignis ist okay unter diesen sehr schwierigen Marktbedingungen. Insgesamt würde ich zusammenfassen, ist nicht ein riesiger Erfolg im klassischen VC-Sinne. Frühe Investoren, die gewinnen deutlich und oft, späte Investoren retten Kapital und genau dazwischen liegt das Problem. Venture Capital, das lebt von asymmetrischen Ereignissen. Ein Exit, bei dem viele Beteiligte oder ein Großteil des investierten Kapitals nur mit 1x oder 1,2x zurückkommt, das ist eigentlich für das System VC zu wenig, um die Fonds wirklich zu tragen, die Risiken, die mit anderen Portfoliogesellschaften eingegangen werden. Brex ist kein Totalverlust, kein Fundmaker, okay Exit, aber ja, gerade mal knapp akzeptabel, würde ich zusammenfassen. Wenn du dich so anschaust, Max, was sagt dieser Exit über die großen Growth-Runden im 2021 und 2022 aus?
Ja, das sind wir wieder beim Thema. Ich meine, damals war es effektiv so, die Bewertungen waren viel, viel zu hoch. Oder? Ich meine, es war nicht betrügerisch, es war auch nicht irrational. Jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber im damaligen Kontext, das waren die Bewertungen, was die Märkte bereit waren, dafür zu bezahlen. Und Brex zeigt eben sehr, sehr klar, wenn du zu spät und zu teuer einsteigst, verschiebt sich dein Renditeprofil von Upside eben zu Kapitalerhalt. Und das ist eben genau das Problem. Oder das, glaube ich, das hat man jetzt sehr, sehr schön gesehen. Ja, du hast noch etwas Spannendes gesagt, dass die Optionen von Gründern repriced werden, oder? Das ist ja immer die große Frage, weil die Gründer werden ja über die Zeit, vor allem bei massiven Finanzierungsrunden, gerade wenn es um dieses Kingmaking geht, wo Milliarden reinfließen oder mehrere hundert Millionen reinfließen, dann ist die große Frage, was passiert mit den Gründeraktien, oder? Die sind dann irgendwann einmal bei der Series C so verbessert, dass sie vielleicht noch zusammen 10% halten, was natürlich irgendwann einmal nicht mehr spannend ist, wenn du dann Tag und Nacht arbeitest und nie Geld vom Tisch genommen hast. Und was ich jetzt neuerdings gesehen habe, ist, dass man halt versucht, entweder über virtuelle Aktien zu arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, okay, man macht 10% Phantom Share Pool und gibt das den Gründern, wenn sie die Ziele erreichen. Man kann auch beispielsweise über Exit-Boni nachdenken. Auch das ist ein Modell, das ich immer wieder gesehen habe. Und dieser Exit-Bonus wird im ersten Rang ausbezahlt. Also bevor das alle anderen Geld bekommen, bekommen die Gründer das Geld über einen Exit-Bonus. So kann man natürlich auch, sage ich mal, das Ganze umsetzen. Also long story short, ich habe das auch schon gesagt an dieser Stelle, oder? Cap-Table sagt eigentlich gar nichts aus, oder? Das ist wirklich das Learning, das sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer hinter die Ohren schreiben müssen. Cap-Table alleine ist einfach, das ist eine gute Aussage, man kann das eine oder andere daraus erkennen. Viel wichtiger ist der Aktionärbindungsvertrag, weil dort steht genau drin, wie eben dieser Waterfall dann entsprechend exekutiert wird, oder? Das heißt, dort spielt die Musik, oder? Und wenn ihr dann bei jeder Runde Zugeständnisse macht für diese Investoren, die reinkommen, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr dann, also das ist jetzt eine Aussage an die Gründerinnen und Gründer unter uns, müsst ihr euch dann nicht wundern, wenn ihr vor dem Exit, obwohl ihr beim Cap Table noch 50% habt, aber de facto wird euch dann nur noch 5% ausbezahlt. Deshalb seid wirklich vorsichtig, nehmt euch einen guten Anwalt, der das im Griff hat, der euch auch entsprechend schützt, weil ohne euch wäre die Firma ja niemals dort, wo sie ist. Es braucht die Gründer, das muss man auch ganz klar sehen, oder? Und es kann dann nicht sein, dass am Schluss die Gründer einfach fast leer dastehen, ohne nichts, und die Investoren holen sich ein 3-4x raus, oder? Das muss man schon nochmal sehen, und deshalb, wie du gesagt hast, es muss irgendwie fair sein, oder? Es muss irgendwie im Gesamtkontext fair sein. Selbstverständlich muss man diejenigen Investoren belohnen, die in Risikophasen viel Geld investieren, das muss man zuerst auch mal machen, oder? Das ist das, deshalb die Lickprefs von ein- bis zweimal total okay. Mehr finde ich dann eher problematisch. Das, glaube ich, ist vielleicht noch eine wichtige Aussage. Du, Guy, hast noch einen Kommentar hierzu.
Ja, und vielleicht noch ein weiterer Tipp für die Gründer, wenn ihr jetzt merkt, hey, wir gehen auf den Exit zu und ja, schlussendlich jetzt haben alle Investoren Lickprefs und ihr fühlt euch nicht wohl mit dem Exit, dass ihr da einfach zu wenig rausholt. Geht sehr früh auf die Investoren zu und thematisiert das, legt das auf den Tisch und sagt, hey Guys, für uns ist das nicht ein attraktiver Exit. Was machen wir? Wir pushen da nicht vorwärts und das hilft dann eigentlich früh einen Deal zu finden. Da ist ja jeder offen, weil jeder will den Exit machen und so kann man sich dann doch noch einen sinnvollen Exit für die Gründer zumindest rausholen und für die Investoren macht ein bisschen weniger dann auch nicht mehr viel aus, aber für die Gründer ein paar Millionen sind da dann doch ja, extrem viel mehr als für den Growth Fund, der da 2 Millionen weniger erhält.
Ja, eben, du sagst früh, also nicht 5 Tage vor dem Exit, dann seid ihr pisst und geht und habt noch ein Bad Lever, bekommt gar nichts. Also das einfach wirklich früh machen, bevor ihr in den M&A-Prozess reingeht. Deshalb, das ist wichtig, ihr müsst euren ABV verstehen, oder? Und ich gebe ehrlich zu, als ich noch Founder war, natürlich, ich habe den ABV durchgelesen, aber die Implikationen daraus habe ich nicht wirklich kapiert, oder? Gebe ich offen zu. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Gründerinnen und Gründern, und das ist eben schlecht. Ich glaube, der ABV muss man wirklich verstehen. Was bedeutet das? Was sind die Konsequenzen daraus? Und wenn ich heute die ABVs ansehe, die wir machen, 40 Seiten plus, ich meine, das ist jenseits, das sowas zu verstehen, da muss man schon fast ein Anwaltspatent haben. Und von daher, ja, wirklich wichtig. Und noch ein Hinweis, dann sind wir durch. ChatGPT hilft da auch nur bedingt. Also Verträge hochladen bei ChatGPT und sagen, kannst du mir das auswerten, wo liegen die Gefahren? Ja, da sind wir noch ein bisschen früh. Das ist zum Beispiel ein Thema, ich habe das selber auch gemacht, bei komplexen Verträgen. ChatGPT kann oberflächlich helfen oder übrigens auch hier, egal ob Claude, Perplexity oder ChatGPT, das sind alle in etwa ähnlich. Da gibt es andere Legal-Programme, LLMs, die deutlich weiter sind. Also dort, Vorsicht, lieber eine physische Person nehmen als die Software. Ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich hier. Kommen wir zur Hörfrage von heute und die kommt von Rolf aus Wettingen. Ja, und was Rolf immer wieder hört, das ist der Begriff Zombie Funds. Und er fragt sich, was damit eigentlich gemeint ist und ob das ein temporäres Phänomen sei oder ob das strukturell im VC-Markt drin ist. Oder? Ja, Hintergrund ist eine Entwicklung, die man gerade sehr deutlich sieht. Laut einer Analyse von Sapphire Partners gibt es in den USA mittlerweile über 10.600 VC-Firmen, das muss man sich mal geben. Gleichzeitig ist die Zahl der aktiven Fonds erstmals seit über 10 Jahren im letzten Jahr gesunken. Also als aktiv gelten Fonds, die in den letzten 4 Jahren mindestens eine klassische priced Finanzierungsrunde gemacht haben. Also Fonds, die das nicht mehr tun, werden im Markt zunehmend als Zombie-Fonds bezeichnet. Also sie existieren formal weiter. Es gibt immer noch eine Fondsstruktur in Luxemburg zum Beispiel. Sie verwalten ihr bestehendes Portfolio und verdienen auch Menschen Fees, das ist ganz wichtig. Aber sie haben eigentlich keine realistische Perspektive mehr, frisches Kapital zu raisen oder neue Investments zu tätigen. Besonders auffällig ist das bei jungen Fonds von den vielen First-Time-Managern, die während der Niedrigzinsphase neue Fonds aufgelegt haben, schafft nur ein kleiner Teil den Sprung zu Fonds Nummer 2. Gleichzeitig konzentriert sich Kapital immer stärker bei großen etablierten Fonds, wie eben zum Beispiel bei Sequoia und Reason Horowitz in der Schweiz, vielleicht Red Alpine. Und genau darüber möchten wir jetzt kurz sprechen. Yagi, ist der Aufstieg des Zombie-Fonds aus deiner Sicht vor allem eine normale Korrektur nach dem VC-Boom der Jahre 20 bis 22 oder 18 bis 22? Oder erleben wir gerade eine strukturelle Bereinigung in der Branche?
Ja, natürlich ist es etwas von beidem, aber ich finde, der strukturelle Teil überwiegt doch etwas. Natürlich, es gab immer wieder Zyklen im VC. In guten Zeiten entstehen viele neue Fonds, weil Kapital verfügbar ist und Renditen gut aussehen. Neu ist aber, dass wir zum ersten Mal seit sehr langer Zeit eine echte Schrumpfung bei den aktiven Fonds sehen. Das deutet darauf hin, dass der Markt nicht nur abkühlt, sondern sich doch neu sortiert. Viele Fonds sind in einer Welt gestartet, in der Kapital extrem billig war und Exits fast automatisch kamen. Diese Welt existiert so nicht mehr. Das haben hoffentlich jetzt alle gelernt, zumindest alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen, dass wir das immer wieder predigen. Wer keinen klaren Track Record hat und sich den aufbauen konnte, keine klare erkennbare Differenzierung, kein Zugang zu den besten Deals oder ja auch keinen eng vertrauten Anker RLP hat, der einfach mal 20% des Fonds aus reinem Vertrauen zeichnet, für den wird es extrem schwer, dass er weiterleben kann.
Ja, was bedeutet diese Entwicklung jetzt ganz konkret für Gründer?
Ja, Gründer spüren das sehr direkt, auch wenn sie den Begriff vielleicht nicht verwenden. Zombie-Fonds, das sind die Fonds, die oft extrem langsam sind im Entscheiden, vorsichtig bis hin zur Lähmung und ja, kaum in der Lage, Follow-on-Runden mitzumachen. Das macht Finanzierungsrunden unsicherer. Für Gründer heißt das, sie müssen heute viel genauer hinschauen, mit wem sie ins Boot springen. Sie müssen auf jeden Fall mal fragen, aber nicht nur hat der Investor Geld, sondern auch viel mehr hat er auch die institutionelle Perspektive langfristig mitzugehen und auch die Strategie dazu. Ein Zombie-VC-Fonds, der kann vielleicht noch gerade kurzfristig Kapital bringen, noch so seinen letzten Atemzug, so die letzte 2-3 Millionen investieren, aber langfristig, strategisch wird der Cap-Table eher belasten, weil Prozesse langsam werden, nur noch Management-Fee eingestrichen wird, kein Portfolio-Management mehr besteht und einfach administriert wird und nicht mehr irgendwelche Inputs gegeben wird, das ist extrem schade und heikel. Also liebe Gründer und Gründerinnen, wenn ihr im Fundraising sind, ihr kriegt alle Fragen von den Fonds angeworfen und müsst euch quasi bis auf die Unterhose abziehen, dass sie das Investment anschauen. Tut dasselbe, fragt einfach oder stellt die Fragen, die ihr findet, dass nötig sind, damit ihr identifizieren könnt, ob das die Braut ist, mit der ihr euch verheiraten wollt, bis ihr die Firma wirklich verkauft. Wir sprechen viel darüber, dass Exits Kapital zurückbringen an LPs, Max. Können Deals wie der Brex-Exit tatsächlich helfen, auch eine solche Zombie-Fonds-Problematik zu entschärfen?
Ja, nur begrenzt. Also Exits wie Brex sind sicherlich wichtig, weil sie Liquidität schaffen und zeigen, dass der Markt nicht tot ist, aber sie reichen eben nicht aus alleine. Brex ist ein gutes Beispiel für einen Occasion-Exit. Kapital kommt zurück, aber es entstehen kaum neue Fund Returns, die LPs euphorisch stimmen. Ja, um den Markt wirklich weit zu öffnen, braucht es mehr Exits, höhere Multiples und vor allem in Breite, nicht nur ein paar kleinere Fonds und viele Fonds, die tatsächlich Geld an ihre Investoren zurückbezahlen können. Also die DPI, wie man in unserer Fachsprache sagt. Erst dann entsteht wieder Risikobereitschaft für neue Manager. Bis dahin wird die Konsolidierung weitergehen. Was man sagen muss, das will ich ganz klar gesagt haben, die Rendite von First-Time-Managern ist ja sehr gut. Das sagt man, das wissen die Profis, die Profi-LPs, vor allem die Institutionellen, dass eben gerade, weil der erste Fonds so wichtig ist, legen sich die Cheapies umso mehr ins Zeug und versuchen da eine positive Rendite zu erzielen. Aber das Problem ist natürlich, wenn du jetzt 2018 gestartet bist mit deinem ersten Fonds, dann bist du jetzt wahrscheinlich unter Wasser. Das heißt, du siehst jetzt im Jahr 7, du erreichst denn die Hurdle. Die Hurdle Rate ist ab diesem Zeitpunkt, ab dieser Verzinsung, meistens ist die 6% per annum. Wenn du das nicht erreichst, dann, was bringt's dann noch? Also, das ist ein bisschen spitzfindig, ein bisschen provokativ, weil wir VCs bekommen ja unsere Fixsaläre, sind jetzt nicht der Burner. Das heißt, wir arbeiten um den Carry, also die 20%, meistens sind es 20% Provision zu kriegen auf dem Gewinn. Wenn du jetzt siehst im Jahr 6, dass du erreichst das nicht mehr, weil die Top, die Home Runs gar nicht mehr passieren können, dann was machst du? Dann wirst du dir neue Projekte überlegen. Das heißt, du wirst einen zweiten Fonds aufbauen. Wenn das nicht geht, wirst du dich extern orientieren. Und das, glaube ich, ist schon ein systeminhärentes oder immanentes Problem. Und das zu beheben wird ganz, ganz schwer. Da braucht es viel Kreativität. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten fassen wir hier gerne kurz zusammen. Starten wir gleich mit der 220 Millionen US-Dollar Megarunde des Digital Health Scale-Ups Oviva. Oviva kommt aus Zürich und wurde im 2014 als Spin-off der ETH gegründet. Sie sind ein klassischer Schweizer Healthcare-Case mit starkem akademischem Ursprung. Die Gründer Kai Eberhardt und Manuel Baumann haben von Anfang an auf evidenzbasierte Medizin und die Integration in bestehende Gesundheitssysteme gesetzt. Heute ist Oviva einer der führenden europäischen Anbieter für digitale Versorgung bei Adipositas, also krankhafte Fettleibigkeit und anderen chronischen Erkrankungen, mit einem klaren Fokus auf die reimbursementfähigen Märkte.
Ja, man sieht diese Digital Health akademische Herkunft sehr schön auch in der Finanzierungshysterie. In der frühen Phasen waren mit Early Bird und F-Prime Capital spezialisierte Health Tech VCs an Bord, die genau solche wissenschaftlich fundierten Modelle eben suchen. In der Wachstumsphase kamen dann langfristige Investoren wie Temasek aus Singapur und Sofina aus Belgien dazu, die Oviva geholfen haben, international zu skalieren und sich regulatorisch in Deutschland, UK und der Schweiz zu verankern. Das ist eine saubere Entwicklung des Cap Tables.
Ja, genau. Darauf wollte jetzt die Series D auf 220 Millionen, wie gesagt. Die Runde wird von Kinnevik angeführt, die rund 100 Millionen investieren. Neben ihnen haben bestehende Investoren Temasek, Sofina weiterhin investiert. Neu dazu gekommen sind Planet First Partners, die AP Möller Holding, Norsken VC, Lunate und die EGS-Beteiligungen. Also auch ein neuer Schweizer Investor mit an Bord in einer Series D. Das ist natürlich super. Growth Capital aus der Schweiz. Das ist eine ganz klare Growth- und Long-Term-Kapitalstrategie. Kein klassisches VC-Syndikat mehr.
Ja, was ist der Gameplan? Strategisch ist das Geld jetzt dafür da, ein bereits funktionierendes Modell weiter auszurollen. Oviva hat über 1 Million Patientinnen und Patienten betreut, ist seit 2025 Cashflow positiv und operiert vollständig erstattungsfähig in den Kernmärkten. Und mit dem frischen Kapital wollen sie in weitere Länder expandieren, neue Krankheiten wie Bluthochdruck und Typ 2 Diabetes adressieren und ihre KI-gestützte Plattform weiter vertiefen. Das ist weniger eine Wette auf Wachstum, sondern man kann sagen, eine Beschleunigung eines bereits etablierten europäischen Champions.
Gehen wir in die Westschweiz. Sie operieren heute schon international, wurden anfangs 2010 gegründet oder anfangs der 10er Jahre besser gesagt. Sie haben einen ganz klaren Fokus auf staatliche und unternehmenskritische Identitätsinfrastruktur, geht also auch ein bisschen länger mit den Sales Cycles in diesen Bereichen. Und hier handelt es sich jetzt mal nicht um ein klassisches Hochschul-Spin-off, sondern um ein kommerziell aufgebautes Tech-Unternehmen mit starker Government Tech DNA. Über die letzten Jahre hat Tech 5 sich weltweit positionieren können und ist inzwischen in mehreren Ländern produktiv im Einsatz, insbesondere dort, wo die Staaten ihre digitale Identität und Zahlungsinfrastrukturen neu aufbauen.
Ja, inhaltlich entwickelt Tech 5 eine komplette biometrische und digitale Identitätsplattform. Das reicht von kontaktloser biometrischer Erfassung über Multi-Biometrie-Matching bis hin zu sicheren Ausstellung und Authentifizierung digitaler Identitäten. Hashtag ist die Digital Public Infrastructure Platform, die sie, ich lese das kurz ab, T5 OmniTrust nennen, die klar eben auf Staaten, Banken und Telcos ausgelegt ist, eben nicht auf Consumer Apps.
Ja, sie sind operativ, schon lange kein PowerPoint-Case mehr. Tech 5 mit OmniTrust ist in mehreren Ländern ausgerollt. Honduras, Papua-Neuguinea und Äthiopien. Zusätzlich sind zig weitere Pilotprojekte am Laufen in anderen Märkten. Mit den Kunden kann man ganz klar erkennen, dass Thema Digital Public Infrastructure aktuell sehr viel Rückenwind erhält und gerade in Staaten, die ihre Systeme komplett neu aufbauen.
Interessant ist, wie sich die Firma weiter finanziert hat. Sie haben eben keine klassische Equity-Runde gemacht. Tech 5 hat sich mehrere Millionen Dollar an nicht verwässern, also non-dilutive Growth Capital von Salica Investments gesichert. Salica ist ein London-basiert VC und Private Equity-Hybrid mit starkem Fokus auf Venture Debt und Growth-Finanzierungen. Für Tech 5 heißt das Wachstumskapital ohne Cap-Table-Verwässerung. Sicherlich ein gutes Signal, dass das Geschäftsmodell bereits Cashflow und projektbasiert tragfähig ist.
Ja, und wenn man über Venture Debt redet, dann ist es ganz klar, wenn es nicht aufgeht und das Kapital nicht zurückbezahlt werden kann oder die Zinsen nicht zurückbezahlt werden kann, dann hat es meistens einen relativ deftigen Catch in den Verträgen, auf das muss man sehr gut achten. Da hat plötzlich der Venture Debt Kapitalgeber, ja, die ganze Firma in der Hand und kann sie relativ günstig übernehmen. Mit dem Kapital, da will Tech 5 jetzt vor allem die internationale Expansion weiter in weitere Länder beschleunigen. Der Fokus liegt auf neuen Geografien, staatlichen Großprojekten. für mich ein gutes Beispiel für europäisches GovTech, ein Unternehmen, das nicht über den Hype skaliert, sondern über ja, extrem langfristige Verträge und hier Infrastrukturrelevanz aufbaut. Genau deshalb haben sie sich sehr wahrscheinlich auch nicht verwässerndes Growth Financing geholt in dieser Runde.
Gehen wir nach Zürich, kommen zu Sparkly. Sparkly wurde erst gerade gegründet im letzten Jahr und ist eben kein Hochschul-Spin-off. Das Gründerteam besteht aus drei ehemaligen Google-Managern rund um CEO Lux Pojari. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Inhaltlich ist es ein klarer EdTech-Case mit starkem KI-Fokus. Man adressiert Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und ist gerade aus dem Stealth-Mode gekommen. Zum Start haben sie eine Pre-Seed-Runde über $5 Millionen abgeschlossen, was für diese Phase in der Schweiz im Education-Bereich durchaus ein starkes Statement ist.
Ja, sie bauen eine KI-basierte Lernplattform, die nicht auf Frontalwissen oder Fragen, also Quizze, setzt, sondern auf Neugier und Eigeninitiative. Kinder können innerhalb von Minuten interaktive Lern-Expeditions zu praktisch jedem Thema erstellen, altersgerecht, visuell und spielerisch. Der Anspruch ist, weg vom passiven Konsum hin zum aktiven Entdecken zu kommen. Technologisch kombinierte Sparkly Generative AI mit Pädagogik, Gaming-Mechaniken und Motion Design, eingebettet in ein bewusst restriktives, kindersicheres Produktdesign.
Auf der Investorenseite wird die Runde von Founderful, wer dem sonst, angeführt. Spannend ist auch die frühe Marktnähe. Sparkly validiert das Produkt aktuell in einem Pilotprojekt mit einer der weltweit größten privaten Schulgruppen. Das gibt ihnen direkten Zugang zu über 100 Schulen und mehr als 100.000 Schülerinnen und Schülern. Ein extrem starkes Testfeld, gerade für ein Produkt, das didaktisch sauber funktionieren muss.
Ja, und mit dem Kapital will Sparkly vor allem die generative Lernengine skalieren und den Private Beta Launch vorbereiten. Mittelfristig soll sich die Plattform von reiner Neugier hin zu echter Kreation entwickeln, also Kindern befähigen, direkt in Sparkly Projekte zu bauen und zu prototypen. Die Vision ist ambitioniert. Sparkly will das AI-Native-Betriebssystem für kindliche Entwicklung werden und greift damit einen Markt an, der zwar riesig ist, aber technologisch eigentlich lange erstaunlicherweise statisch geblieben ist. Das, obschon bereits sehr viele Firmen versucht haben, hier mehr Technologie auf verschiedenste Wege in den Markt zu bringen.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem Missy Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.